Rock'n'Roll Podcast mit Fleming Jan und Egger Speer am Mikro dran. Yo! Touch too much.
Hello Mates, würde ich was sagen, als Begrüßung zur Folge 34 von Touch Too Much im Rock'n'Roll Podcast mit einer ganz besonderen Folge, Per.
Jawohl, hallo.
Denn es geht um sozusagen, man könnte fast sagen, eine echte Herzensangelegenheit von mir.
Ja, nicht nur von dir.
Um das neue AC/DC-Album.
Genau, Power Up.
Power Up.
Kommt morgen raus, wir haben es schon gehört.
Wir haben es schon gehört.
Darüber ist zu reden, denn es ist eins der, ja, am heißesten erwarteten Alben überhaupt seit Jahren. Also das, die ersten Gerüchte darüber gab es ja, glaube ich, schon vor 2 Jahren. Die Bilder dazu, wo sie dann in Kanada in den Studios von Bryan Adams gesehen wurden und alle wieder völlig außer sich waren, weil es das Original-Line-Up war. Dann haben wir wirklich teilhaben können an diesem Prozess und an den Gerüchten. Ja. Und dann kam die erste Single, darüber haben wir, glaube ich, auch schon ansatzweise hier mal gesprochen, haben sie auch abgefeiert, Shut in the Dark, und sind jetzt dann quasi in den Genuss gekommen, das ganze Album schon mal zu hören, Jan. Dann
so sieht's aus.
Bist du hier dran als ganz großer, noch etwas größerer AC/DC-Fan als ich und darfst gerne mal deinen ersten Eindruck schildern.
Ja, ich muss, um den ersten Eindruck zu schildern, muss ich natürlich sagen, was wir heute trinken. Ich
bitte.
Ich wollte eigentlich australisches Bier kaufen, aber habe ich nicht gefunden.
Was mit Foster's?
Ja, weiß ich nicht, warum es das in den Getränkemärkten, denen ich war, nicht gehabt. Deswegen habe ich uns einen schottischen Whisky mitgebracht.
Auch okay.
Cardhu. Denn, soweit ich weiß, sind die Jungs ja zumindest zum großen Teil schottische Einwanderer, die nach Australien gegangen sind. Und deswegen gibt es einen schönen schottischen Single Malt Whisky, den wir trinken. Und eine Sache muss ich noch aufklären, weil du mich letzte Woche so eiskalt erwischt hast beim Thema Demokratie. Warum die USA und nicht Griechenland? Das habe ich nochmal gegoogelt, weil es mir keine Ruhe gelassen hat. Und weil natürlich in Griechenland gab es die Sklaven. Die waren nicht durften an der Demokratie nicht teilhaben. Und das war die Idee, die die Amis hatten. One man, one vote. Deswegen ist die Demokratie, sagt man, die moderne Demokratie da geboren. Das ist der Unterschied zu der griechischen Demokratie. Das hat mir keine Ruhe gelassen. Das konnte ich so auf mir nicht sitzen lassen.
Ich bin ein bisschen dankbar dafür, weil sonst komme ich hier immer als Klugscheißer bei weg. Und diesmal geht der Klugscheißerpreis der Folge an dich. Hervorragend. Vielen
Gleich
Dank,
am
Jan. Vielen
Gleich
Dank, Jan. Ist gut, dass ich jetzt mein Wissen erweitern durfte.
Und dann stoßen wir an, denn ich muss wirklich sagen, ich als grüner AC/DC-Anhänger und wirklich Hardcore-Fan war selten so enttäuscht von einem Album.
Oha!
Also ich muss mir wirklich hier mit diesem guten Whisky, deswegen habe ich mir auch so einen großen Humpen eingegossen, wirklich den Schock runterspülen, weil ich muss sagen, bei den ersten beiden Durchläufen war ich sowas von enttäuscht, dass ich wirklich gesagt habe, es ist für mich das schlechteste Album, was sie bisher gemacht haben.
Oh Gott, also du haust richtig einen raus, ja?
Ja, also.
Wahnsinn, damit habe ich nicht gerechnet, weil wir haben ja beide, wie gesagt, ich glaube es war vor 2 oder 3 Folgen, als wir die neuen Musikdinger, die rausgekommen sind, die Woche mal abgefeiert haben, gesagt haben, Alter, Shut in the Dark, geile Single, wir sind richtig positiv, dass da was Gutes bei rauskommt. Aber hat dann für dich die Latte zu hoch gelegt.
Ja, ich weiß nicht, ob es daher kam, dass ich wirklich richtig heiß gemacht wurde mit dieser Single Shot in the Dark, die ich total geil fand, hatte ich auch schon gesagt. Richtig die alten Sachen so in Richtung Power Age, schön bluesig. Und das Album, ich habe jetzt nochmal, also ich habe es jetzt ein paar Mal durchlaufen lassen. Ich sag mal, von den 12 Songs sind 3,5 oder 4 für mich überm Strich, die gut sind, die ich gerne höre. Aber da ist so viel dabei, wo ich das Gefühl habe, also es ist das erste Mal, dass ich das Gefühl habe, dass die Band beim Schreiben unbedingt klingen wollten wie AC/DC. Also sonst habe ich immer das Gefühl, das ist mit so einer spielerischen Leichtigkeit und dass ich immer wieder dachte, wie machen die das eigentlich aus diesen 3 Akkorden immer wieder so geile Songs zu schreiben, wo man denkt irgendwie, aber es klingt nicht aufgesetzt, es klingt natürlich wie die Songs vorher, aber es klingt nicht bewusst kopiert. Und jetzt denke ich wirklich bei so vielen Songs, Alter, dass das jetzt, also das hört sich wirklich so an, ja, was machen wir? Wir müssen es ja irgendwie so machen, wie wir es immer machen. Also ich war wirklich, wirklich enttäuscht. Ich habe auch ehrlich gesagt nicht die Hoffnung, weil das ja keine Band ist, die sich jetzt wie Tool oder Nine Inch Nails oder so Progressive Rock bei so 9-Minuten-Meisterwerken, die man irgendwie dann nach dem 15. Mal denkt, Alter, eigentlich ist das total geil, weil dann das wie so ein Puzzle sich für dich zusammensetzt, dass sich das noch ändert. Aber wie gesagt, also erster Eindruck.
Und vor allen Dingen zweiter und dritter ja auch noch.
Ja, zweiter und dritter auch noch. Ich muss die ganze Zeit dran denken, das ist ein bisschen zu hart, aber so ein bisschen trifft es das. Ich habe im Spiegel über das letzte Metallica-Album, da hat eine Frau eine Kritik geschrieben, die gesagt hat, für sie fühlt es sich so an, wie wenn man mit so einem ganz alten Mann Sex hat, der einem beim Sex immer ins Ohr flüstert, ich hab's doch noch drauf, ich hab's doch noch drauf. Und so ein bisschen musste ich daran bei diesem AC/DC-Album denken, bei diesem Durchlauf, dass es sich so krass erzwungen anhört in vielen Songs, dass es mich wirklich, ja, wie gesagt, ich glaube, es sind 12 Songs, 4, vielleicht 4,5, aber viel, viel Füllmaterial.
Also ich muss sagen, ich stimme dir ein Stück weit zu. Ich war jetzt auch nicht besonders begeistert. Ich finde es so ein bisschen so konzeptalbummäßig. Es ist jetzt außer Shut in the Dark wirklich keine starke Single dabei. Das finde ich auch. Bluesig, das finde ich generell ganz geil. Die Produktion an sich ist sehr klingt sauber, super, ja, sehr rein. Die Frage ist, hat das jetzt alles mit Malcolm zu tun? Also liegt es daran, dass sein Spirit fehlt, dass er nicht dabei ist? Es sind ja viele Riffs von ihm dabei, die er schon im Vorfeld mit Angus eingespielt hat.
Ja, das ist natürlich die Frage, weil ich wirklich auch bei vielen Songs das Gefühl habe, die haben sehr, sehr gute Parts und dann bricht es irgendwie komplett ab, als ob dieses, ja, ich weiß nicht, ob es im Songwriting, dass die sich gegenseitig hochgeschaukelt haben und sich so ergänzt haben oder so. Ich habe im Spiegel jetzt gelesen, da war ein Interview mit Angus Young, der gesagt hat, eigentlich war es fast immer so, dass wenn Angus gute oder Ideen, die er gut fand, dass Malcolm auch gesagt hat, finde ich auch gut. Deswegen hat er das so ein bisschen beiseite getan. Aber ich meine, der Verdacht drängt sich natürlich extrem auf, dass eben da irgendwie der Konterpart zum großen Teil fehlt. Und machen wir uns nichts vor, in dieser Band waren die beiden oder sind die beiden die Songwriter gewesen. Malcolm sogar noch mehr als Angus. Wenn dann irgendwie der eine wegbricht, ist es natürlich. Aber ich war leider noch nie mit dabei, wenn sie Songs geschrieben haben. Deswegen kann
großer
ich,
Fehler, großer
kann,
Fehler.
Eben, kann ich natürlich nur so, aber es liegt nahe.
Also ich finde, man muss das Ganze vielleicht auch ein bisschen einsortieren. Ne? Wo kommt dieses Album her? Also Malcolm ist tot. Dann darf man nicht vergessen, Brian Johnson kommt aus einer gesundheitlich ganz angeschlagenen Lage wieder zurück. Die Drums werden wieder neu besetzt mit Phil Rudd, der wegen Mordes in Australien vorm Cardi war. Jetzt aber wieder trommelt. Wenn man es so ein bisschen auseinanderdividiert, die Trommeln finde ich gut, sind aber bei AC/DC nun wirklich auch nicht besonders herausfordernd, aber sie sind stark. Und ich finde jetzt auch, klar, es sind nicht mehr diese ganz hohen Töne, aber Brian Johnson klingt schon gut. Also es ist jetzt nicht so, dass man denkt so, den hast du jetzt aber nur so ganz knapp gekriegt.
Nein, also ich würde jetzt auch nicht sagen, dass sie da irgendwie jetzt ihr Lebenswerk mit zerstören und dass man sagt irgendwie, ich kann das nicht, also und jetzt werden alle Leute sagen, Mensch, AC/DC, das waren doch mal die früher gut waren und jetzt nur noch Scheiße machen. Also nur, man muss ja auch sagen, irgendwie die haben, ich glaube, ich habe mal nachgeguckt, 16 Studioalben, 2 live, eine EP.
Jetzt ist
eine
17.
EP.
Genau.
Genau, so, wenn man dann sagt, das ist nicht unter den Top 5, ist bei dem Katalog auch klar. Ja. Nicht unter den Top 10, denke ich dann schon, so ist eine Enttäuschung. Aber das ist halt, wie gesagt, bei mir ist es, glaube ich, und also für mich sind For Those About to Rock, Blow Up Your Video und das sind die 3 schlechtesten Alben. Und das ist natürlich schade. Was mir so die ganze Zeit im Kopf rumgeht, das war auch die Diskussion bei Motorhead, wo man einfach dann irgendwann beim Alter gemerkt hat, es geht aufs Ende zu. Ich fände es extrem traurig, wenn sie mit dem Album abtreten würden.
Ja, aber die Frage ist ja jetzt auch, die sind jetzt nicht mehr die Jüngsten. Malcolm wird nicht wieder auferstehen.
Wahrscheinlich nicht.
Die Stimme von Brian Johnson wird garantiert nicht besser. Nee. Jetzt hat aber Angus auch schon gesagt, wir haben noch einen Berg an Songs. Wir haben noch jede Menge Material. Hat also quasi schon mal vorgebaut, dass es auch durchaus nochmal ein 18. Album geben kann. Aber wie stehen denn die Chancen, dass das dann wie von Zauberhand plötzlich besser wird?
Ja, das weiß ich nicht. Also, das wird einer meiner Lieblingssprüche, den ich bei der US-Wahl gehört habe, vom Experten. Prognosen sind immer schwierig, vor allem dann, wenn es um die Zukunft geht.
Ja, das ist ein absoluter
Lieblingsspruch. Deswegen, was soll ich dazu sagen? Aber ich glaube, daran würde man dann zumindest sehen, also ich kann die Frage nicht beantworten, aber man könnte zumindest sehen, ob es wirklich daran liegt, dass Malcolm weg ist. Wenn das wieder eher so eine Einheitssoße wird, dann kann man sagen, dass wirklich wahrscheinlich Malcolm eben doch noch viel, viel mehr Einfluss auf die Band hatte, als ohnehin schon alle glauben, wenn das zweite Album, wo er nicht dabei ist, auch so schwierig wird, sag ich mal.
Aber dann ist ja die Chance, dass sie dann wirklich mit noch einem schlechteren Album dann wirklich so allmählich ihr Andenken
das ist die Frage.
Richtig rausballern.
Ich sag auch hier schon mal gerne, ne? Wir haben ja eine sehr aktive Community. Bei dieser Frage oder bei dieser Folge konnten wir nicht im Vorhinein zum Diskutieren aufrufen, aber gerne im Nachhinein, wenn ihr sagt, ihr hört es ja ab heute Abend oder morgen früh hoffentlich und sagt, das ist ja totaler Quatsch, was der Fleming oder der Eggers oder unser Gast gleich sagt, gerne schreiben. Ne? Also wir sind da immer offen für Input und Beratung und gerne auch einen konstruktiven, kreativen, musikalischen Streit.
So, aber verzichtet gerne auf, es klingt genau wie immer. Den brauchen wir nicht.
Das ist auch...
Kollege Elmer, ne? Grüße an dich. Guter Mann, aber bitte ein bisschen spezifischer werden.
Aber das Schlimme ist ja, es klingt ja in vielen Teilen eben nicht. Vielleicht ist das jetzt jemand, der sagt, hey, das damit geil. Haben sie mich eingefangen.
Ja, ey, also wäre cool. Bitte, wir werden das Ganze zur Diskussion stellen und wir werden das dann in der nächsten Folge am Anfang auf jeden Fall auch nochmal mit euch besprechen.
Auf jeden Fall.
Und du hast es gerade angesprochen, wir holen uns einen Gast dazu. Und zwar eine Stimme, die ihr schon kennt, nämlich aus unserem Intro, der Uli von Hellfire. Er ist Frontmann einer AC/DC-Coverband und wir wollen von ihm natürlich hören, was sagt eigentlich der Experte zum neuen Album und wie wird sowas eigentlich von einer Coverband umgesetzt?
Genau, ist er neugieriger auf das neue Album gewesen und hört er das jetzt anders, weil er schon sagt, ich muss das ja nachsingen?
Und jetzt ist er bei uns, Uli Dürkorb, grüß dich!
Ja, ich grüße euch auch, hi!
Hallo Uli!
Uli, wir haben gerade schon ein bisschen über das neue Album, über Power Up gesprochen und ich darf dir mitteilen, der Kollege Jan Fleming ist ganz arg und derbe enttäuscht, hat es für sich selber einsortiert unter den 3 schlechtesten Alben von AC/DC überhaupt. Und wir sind jetzt natürlich ganz gespannt, wie du als absoluter Experte und Fachmann über Power Up denkst.
Ja, also es ist nichts Neues. So viel schon mal, das ist schon mal Fakt. Ja, wenn ich mir so verschiedene Stücke anhöre von der Scheibe, ob das jetzt zum Beispiel Witch's Spell ist, die könnte auch auf der Razor's Edge sein oder besser gesagt auf der Back in Black, hat was von I Put the Finger on You. Ja, dieses Picking, dieses Gitarrenpicking. Andere Stücke wie Demons Fire, das sind so Sachen, die könnten auch auf die Ballbreaker. Ja. Man darf aber eins nicht vergessen, das ist Material, welches ja, ich möchte es fast behaupten, 20, 30 Jahre alt ist.
Ja.
Ja, und es sollte eine Hommage an Malcolm sein.
Ist die denn gelungen aus deiner Sicht, die Hommage an Malcolm, oder?
Das ist schwierig. Also ich sag mal, also so einen richtigen Burner, nö.
Ja, so geht's mir nämlich auch ein bisschen.
Uli, mein Freund, ich finde, du klingst gerade sehr danach, als würdest du gerne was Gutes finden, aber eigentlich bist du auch enttäuscht.
Ja, ich muss mir vielleicht noch öfter anhören.
Das hat Jan auch schon gesagt.
Ich meine, gut, es gibt ein paar Sachen, die sprechen mich an. Ja, wenn ich mir die erste und zweite Scheibe anhöre, da missfällt mir, dass der Gesang sehr weit hinten ist. Das kenne ich eigentlich nur von diesen selbstproduzierten Dingern hier, Flick of the Switch und Fly on the Wall, obwohl die nicht schlecht sind. Das muss man dazu sagen. Aber das kenne ich eigentlich nur von diesen beiden Scheiben. Ja, und also vom Hocker reißt mich nicht.
Also wir haben gerade schon so ein bisschen festgestellt, dass sie wohl versuchen, auch so einen kleinen Gesamtüberblick über das Gesamtwerk AC/DC zu machen. Und Jan hat es so genannt, sie versuchen extrem wie AC/DC zu klingen. Siehst du das auch so?
Jein. Ja, auf der einen Seite ja, auf der anderen, sie sind AC/DC letztendlich. Ja. Und das sind Dinger, die spielen die wahrscheinlich schon aus dem FF. Ja, der steht nachts auf und dann spielt er das, der eng ist.
Ja, klar.
Also wie AC/DC klingen, würde ich nicht sagen. Sie klingen wie AC/DC, ganz einfach. Punkt. Das ist AC/DC. Du machst es an, du hörst das erste Stück, bums, weißt du sofort, das ist AC/DC.
Das ist auch tatsächlich so gewesen. Bei mir ging es nur, oder ich habe so das Gefühl, bei den anderen Alben hatte ich immer, es hatte so eine Selbstverständlichkeit, so eine spielerische Sache. Und für mich klingt es fast bei diesem Album so ein bisschen erzwungen. Aber worüber wir uns eben noch unterhalten haben, glaubst du, dass es dann wirklich daran liegt, dass im Songwriting das Gegenüber als Malcolm gefehlt hat bei den beiden? Oder wie schätzt du das ein? Ist natürlich schwer, weil wir natürlich keine Ahnung haben, aber dafür machen wir das ja.
Ja. Nein, also das würde ich nicht sagen. Es hieß ja im Vorfeld, dass man hat ja, ich glaube, über 100 Riffs, die Malcolm noch eingespielt hat.
Ja.
Ja, und aus diesem Fundus konnte man natürlich jetzt greifen. Und es sollten ja eigentlich Riffs eingespielt werden. Nun habe ich aber gehört, ich weiß nicht, ob es stimmt, aber ich kann es mir vorstellen, dass Stevie Young die alle wirklich selber eingespielt hat. Mhm. Also das ist es nicht. Ja, es sind Malcolms Riffs. Ja, und ich sag mal, der Stevie, der macht das eigentlich ganz gut.
Das ist, glaube ich, unbestritten.
Aber die Frage ist ja jetzt, wie geht das weiter? Weil Angus hat auch schon gesagt, sie haben noch jede Menge über und deutet damit quasi an, man könnte direkt noch ein neues Album hinterher schieben. Nun werden die Jungs auch nicht jünger, die Stimme von Brian Johnson wird auch nicht besser. Nee. Was meinst du, können die jetzt, wenn die nochmal eins bringen, vielleicht dann wirklich vielleicht nochmal zum richtigen Knall abtreten, dass das nochmal besser wird ohne Malcolm?
Ja, das ist eine gute Frage. Also, geplant war ja eigentlich ein Doppelalbum. Ja, so aufgrund dieser Menge an Material, was wir noch da haben.
Wusste ja? Ich nicht.
Und ich sag mal, keiner spricht von Abschiedstournee oder sowas. Nein, im Gegenteil, man sagt, jetzt folgt noch eine Tour. Ja, und ich könnte mir vorstellen, ja, es kommt noch was, es kommt noch ein Album. Und das wird dann wahrscheinlich der Abschied sein.
Dann hoffen wir mal, dass sie so die richtig obergeilen Nummern für das Album sich überbehalten haben.
Das kann ich mir nicht vorstellen, wenn ich ehrlich bin.
Jetzt zerstör doch nicht die Hoffnung.
Ja, will ich nicht.
Das würde uns allen helfen. Das würden wir alle gut finden.
Was mich mal interessieren würde, als Sänger einer Tribute-Band, ich glaube Cover-Band darf man ja nicht sagen, ihr seid ja eine Tribute-Band.
Also der Unterschied zwischen Cover und Tribute ist einfach der, Cover spielt nach und Tribute klingt annähernd so wie das Original.
Okay.
Das ist der feine Unterschied.
Wie gehst du denn eigentlich ran, wenn du so ein Album hörst? Machst du das wie ich, dass du dich einfach aufs Sofa legst und die Mucke anmachst und hörst? Oder sitzt du da irgendwie und analysierst das richtig? Wie singt der? Was macht der anders? Wo muss ich einsteigen? Vielleicht sag mal, worauf achtest du da?
Also wenn ich jetzt mal aus dem Nähkästchen plaudern darf, wir sind gerade in den Vorbereitungen zu Shot in the Dark.
Okay.
Ja, mittlerweile, der Text war ja schon draußen, wurde sie gerade veröffentlicht, die Scheibe. Ja, und ich habe nun auf meinem Rechner halt ein Programm, wo egal welches Lied ich anspiele, kommt sofort der Text. Der wird im Netz gefunden und bums, dann ist der Text da. Und ich sitze wirklich da, stundenlang und singe mit.
Okay. Ist das denn gesanglich besser oder schlechter als im letzten Alben aus deiner Sicht?
Also ich möchte mal behaupten, jetzt ist es sehr anspruchsvoll, mein lieber Schwan.
Also hat sich Brian Johnson nochmal gesteigert aus deiner Sicht?
Ich möchte, ja gesteigert, nicht. Er ist gut, er ist einfach nur gut. Er hat das Beste aus sich rausgeholt.
Das hätte man ja nicht unbedingt erwarten können, muss man ja auch mal fairerweise sagen, wo wir jetzt wirklich sehr kritisch sind. Das habe ich nämlich vorhin auch schon gesagt, als Jan wirklich hier fast in Tränen ausgebrochen ist, habe ich schon auch nochmal gesagt, also pass auf, man muss ja auch sehen, wo der herkommt, der Mann, und die Gesangsparts, die sind ja nun wirklich mehr als solide. Da ist ja keiner, wo du denkst, oh, den Ton hättest, sondern die sind alle auf dem Punkt und passen.
Per, das kannst du aber natürlich studiotechnisch auch gerade lutschen, ne? Also das wird rausgemacht und dann wird was Neues raus. Aus einer anderen Strophe wird dann, was weiß ich, du hast ja 2, 3 Refrains. Und dann wird aus dem ersten Refrain, oh, den hat er gut gesungen, dann wird aus dem ersten Refrain was reingenommen in den zweiten Refrain, weil er es da vielleicht nicht so gut gemacht hat. Das habe ich alles durch, das kenne ich alles, das geht.
Aber das geht, aber meinst du, das haben sie gemacht oder traust du ihm das zu, dass er das sauber hinbekommt? Du hast sie wahrscheinlich auch schon mehrfach live gesehen.
Ja.
Glaubst du, das mussten sie machen, sowas? Das eine ist ja, ob das technisch möglich ist, aber mussten sie das machen?
Ja, ich möchte es mir nicht vorstellen. Sagen wir es mal so, ich möchte es mir nicht vorstellen.
Memo ja. an uns beide, Jan, wenn wir das nächste Mal einen Studiogast hier dabei haben, dann müssen wir den vorher einladen, dass der uns nicht jegliche Hoffnung zerknüppelt, so wie Uli das jetzt hier gerade macht. Das
ist ja, nein, das ist ja ich will euch die Hoffnung nicht zerstören. Glaub mir, das ist, ich sag mal, ich bin so ein AC/DC-Fan, mir gefällt das Album ja auch. Es ist ja nicht so, dass ich jetzt hier vernichtend darüber spreche. Ja, es ist halt nur eins von vielen. Es ist nicht so wie Back in Black. Back in Black, das ist ein Jahrhundertalbum.
Ja gut, also aber das ja, ist ja also, nun aber auch wirklich, also das ist das aktuell zweitmeistverkaufte Album der Welt. Das ist natürlich ja. jetzt aber auch der ganz, ganz, ganz hohe Standard, ja. den du ranhältst.
Und das Ding jetzt, dieses Power-Up, ist für mich um Längen besser als zum Beispiel Rock or Bust.
Dankeschön. Da ist nämlich der Kollege Fleming ein Riesenfan von und das habe ich nicht verstanden. Ich finde nämlich Power Up auch besser als Rock or Bust.
Ja, auf jeden Fall. Also Rock or Bust ist für mich, dafür zwei Dinger finde ich darauf gut.
So, ich auch.
Ja. Wo würdest du es denn im Gesamtkontext der Band einordnen? Ich habe ja gesagt, also für mich ist es unter den schlechtesten drei. Wir haben ja vorhin nochmal geguckt, 16 Alben, das ist das Nummer 17. Wo würdest du es denn einordnen, so im Gesamtwerk? Welchen, ist es für dich unter den Top 10?
Also Top 10 würde ich nicht sagen. Okay. Nee, Top 10 würde ich nicht sagen. Ich würde es knapp drüber tippen, so auf Platz 11 vielleicht.
Siehste. Jetzt sag nochmal
also,
ganz kurz.
Also, wie gesagt, es ist auf jeden Fall besser als Flick of the Switch, Fly on the Wall. Ja, obwohl, wenn man sich die beiden Scheiben mal anhört, da sind mega geile Stücke drauf.
Für mich sind das die beiden unterschätztesten AC/DC-Alben überhaupt. Genau. Aber ich kann verstehen, dass man die nicht mag. Das kann ich verstehen.
Ich würde von dir nochmal gerne wissen, Uli, ja. Wie du rangehst, wenn du, ihr habt ja nun, dadurch, dass ihr eben eine Tribute-Band von AC/DC seid, ein unglaublich hohes Material für eure Shows. Das heißt, ja. ganz viel steht da ja auch schon. Da muss ja auch der neue Song, den ihr mit ins Repertoire nehmt, wirklich stark sein, um überhaupt irgendeinen der anderen rauszukicken. Ist das dann eigentlich so gut wie immer, die Hit-Single, die auch im Vorfeld rauskommt? Oder macht ihr das manchmal auch so, dass ihr sagt, guck mal hier, da Track 8, den finde ich geil, den nehmen wir mit rein?
Nein, also wir machen es so, ich weiß nicht, wie war zum Beispiel Playball? Und auf welchem Platz war dieses Stück? War das das erste?
Nee, Playball war, meine ich, die das zweite dritte, Single, glaube ich, ne? oder die dritte. Aber nach Rock or Bust auf jeden ja. Fall.
Ne, siehst du, Playball war bei uns, also die haben wir vor Rock or Bust gespielt. Zum Beispiel, ja. Und also das, was uns gefällt. Ich weiß also, dass wir jetzt zum Beispiel stark auf Demon Fire gehen, zum Beispiel.
Mhm. Okay.
Ja. Wobei ich ja nun einen anderen Favoriten hätte. Aber ich muss mich der Masse ja fügen.
Das klären wir später, so. Weil ja? du darfst ja nachher noch deine Empfehlung geben.
Ah, okay.
Weil das machen wir ja jedes Mal, dass wir für unsere Playlist, unsere Touch Too Much Playlist auf Spotify noch neue Songs draufsetzen und da machen wir heute natürlich alle drei unseren Lieblingstitel vom neuen Album von Power Up.
Aber nichtsdestotrotz ja, nochmal die Frage, wie viele glaubst du denn, werdet ihr vom neuen Album dann wirklich am Ende in euer Live-Repertoire aufnehmen? Weil wie
also ich vermute mal maximal zwei.
Maximal zwei, ne?
Und die Frage ist ja auch, jetzt mal kurz off-topic, für euch ist ja momentan auch eine ganz, ganz harte Zeit, ihr kommt ja auch nicht an Auftritte, nee. Denn wenn es schlecht läuft, kann es ja sein, dass schon ein halbes Jahr vergangen ist, nachdem dieses neue Album draußen ist, wenn ihr den nächsten Auftritt habt.
Richtig, deswegen sind wir ja auch am Überlegen, vielleicht noch mal was Eigenes ist eine Idee bei uns, ja, alles im AC/DC-Stil vielleicht. Ja, da sind wir am Überlegen, dass wir da vielleicht mal was Eigenes einstreuen. Nur von eigenen Songs, da wirst du nichts.
Nee, das stimmt.
Das will kein Schwein hören. Ne? Aber wenn ich sage, wir bringen, die Burner bringen wir sowieso immer. Thunderstruck, Hellspells, Back in Black. Das sind ja so, die wollen sie immer hören. Die müssen, die gehören ins Programm.
Selbstverständlich.
Ja, und wenn wir dann da mal einen eigenen reinstreuen, ne, vielleicht kommt er ja gut an, das wissen wir ja nicht. Ne? Ja, und wenn ich denke an Phil Rudd, der ja nun, ich weiß ja nicht, wie ihr darüber denkt, aber diese Headjob, die sehr simpel und einfach gemacht ist, aber diesen typischen, ich finde, diesen typischen AC/DC-Sound hat. Ja, Phil Rudd mit seiner immer typisch auf der Eins. Ne? Das ist ja klasse, das Album. Also ich finde es gut.
Ich fand das auch gar nicht so verkehrt. Lass uns noch mal kurz über deine Live-Erfahrung sprechen. Ich habe mal zusammengerechnet, über 200 Auftritte wahrscheinlich, 220. Was ist dein privater, absoluter AC/DC-Lieblingssong?
Mein absoluter AC/DC-Lieblingssong? Hi, Witzka.
Das ist aber auch eine miese Frage.
Das ist, eine ganz
das ist echt eine ganz, ganz fiese Frage. Also ich, es kommt immer darauf an, was, wie viel Luft habe ich noch? Ja, wir versuchen die Songs ja immer so zu setzen, dass die Kracher kommen und dass immer zwischen zwei Krachern mal ein ruhigeres Stück kommt oder sowas, ja. Da muss ich sagen, also ich liebe besonders, also siehste, ich komme jetzt habe ich, also Thunderstruck sowieso, das mag ich, das Ding.
Ja, ja? Das ist geil.
Das ist eins meiner Favs und Bad Boy Boogie, halt, siehst du, jetzt habe ich
Bad Boy Boogie,
das Ding, das kann ich sowas von ab, das mag ich. Zumal ich da auch drinne dann mal eine längere Pause habe, wenn Marco in Ekstase verfällt.
Und gibt's denn Songs, wo du sagst, die würde ich nie singen, an die traue ich mich nicht ran von AC/DC? Und welcher ist das oder welche und warum?
Ja, also was heißt trauen, würde ich mich schon, aber es liegt mir einfach nicht. Who Made Who zum Beispiel. Ja, ich finde ihn geil, aber ich habe ihn schon versucht. Ich habe mit meiner alten Band habe ich ihn gespielt. Aber das Ding, das geht mir nicht, das flutscht mir nicht so von mir selber aus, ja. Also von der Stimme her, ich fühle mich damit nicht wohl mit dem Song.
Jetzt erzähl noch mal ein bisschen kurz aus dem Nähkästchen. Wie hältst du aktuell deine Musikleidenschaft am Leben, wo du ja nicht auf der Bühne stehen kannst? Bluten deiner lieben Frau Tina schon die Ohren zu Hause, weil du bei allem, was du machst, am Singen bist und auch das Essensmenü ihr laut vorsingst?
Nee, das nicht. Also ich sitze sehr oft am Rechner. Ich habe meinen Kopfhörer auf und höre natürlich hauptsächlich AC/DC, ist ja klar, damit ich in Übung bleibe, gerade so die Songs, damit ich die Texte nicht vergesse. Ja, und im Teleprompter, so wie es auch gerne Brian Johnson manchmal macht, möchte ich nicht auf der Bühne stehen.
Ja.
Ja, und ja gut, und dann höre ich natürlich auch neuere Sachen, also andere, nicht, was heißt neuere, andere Sachen. Na, ich bin zum Beispiel, ich bin ja ein Jahrgang Led Zeppelin, Deep Purple, Ozzy Osbourne, Black Sabbath, das ist ja so mein Jahrgang eigentlich.
Ja. Na,
und die liebe ich. Ich habe übrigens von Tina jetzt zu meinem Geburtstag für den 30. November, haltet euch fest, 2 Konzertkarten gekriegt für Ozzy Osbourne in Hamburg.
Ja, scheiße.
Ja, oder in Berlin, Entschuldigung, in Berlin, ja, scheiße. Verschoben auf den 26.01.22. Na, hoffen wir, dass er das noch erreicht.
22? Ach du Scheiße.
Ja. Hoffen wir, dass er das noch erreicht.
Ja, das ist ärgerlich.
Was mich noch interessieren würde, ich habe noch 2 Fragen, die ich unbedingt geklärt haben möchte. Einmal hatte ich gelesen, dein Sohn ist Schlagzeuger bei euch in der Band.
Ja. Ja.
Ist das immer einfach? Oder ist das nicht manchmal auch total schwierig, weil man, also ich kenne es von einer normalen Arbeit, wenn man mit Leuten zusammenarbeitet, mit denen man privat verbandelt ist oder familiär verbandelt, schwierig. Da hat man natürlich ein anderes Verhältnis zu und ich sag mal, formuliert Kritik vielleicht auch anders und verkneift sich manchmal auch Kritik. Oder war das bei euch immer völlig unproblematisch?
Also ich muss da von meiner Seite aus sagen, es ist eigentlich immer völlig unproblematisch gewesen. Ja, ich finde eben, er ist top, er ist für mich der Phil Rudd, er beherrscht sein Instrument und er übt und kommt nie unvorbereitet, also er lebt es genauso wie ich, was wir übrigens alle machen, wir leben das ja alle, ne? Und das ist unser Ding und klar gibt es auch mal Reibereien, aber das sind alles, das in jeder Familie, ich sag mal Hellfire Family, in jeder Familie gibt es mal Zoff. Aber das ist, geht ruckzuck, ist das wieder weg.
Hast
das
du kein ihn Problem. Denn in die Band geholt oder hat er gesagt, Mensch, ich spiele auch Schlagzeug, soll ich das nicht mal machen?
Also ich muss dazu sagen, ich hatte es dir, glaube ich, schon mal geschrieben, Jan, dass ich komme ja eigentlich von einer anderen AC/DC-Band, die ich 2008 mit meinem Sohn zusammen noch mitgegründet habe.
Ah.
Und mein Sohn damals, also Sex in Progress hieß er, aufgrund der Texte von AC/DC war der Name Programm. Aber da wollte uns immer niemand haben, weil der Name war so anrüchig. Weißt du?
Komisch.
Aber wir waren genauso gut, das muss ich
heute
dazu sagen.
Abend Sex in Progress ist doch eigentlich schlecht.
Da brauchst du aber Eier für, dass das funktioniert so selten, das stimmt.
Naja, klar, die hatten wir.
Ja.
Und aus beruflichen Gründen musste er dann wegziehen nach Nienburg und hatte dann keine Zeit mehr. Ja, und dann 2013 läuft mir dann Marco Wismar über den Weg in Hannover auf dem Maschsee-Fest. Da haben wir an der Quelle gespielt mit Sex in Progress und Marco kam auf mich zu. ja, Olli, wie sieht's denn aus? Wir müssen spielfähig bleiben. Unser Sänger hat nicht immer so viel Zeit. Kannst du nicht mal wenigstens mit uns proben? Ich sag, ja klar, kann ich machen. Das ist auch für mich gut.
Hast du übernommen?
Das ist auch, nee, dann habe ich gesagt, das ist auch für mich gut, dann bleibe ich auch in Übung, okay. Und das hat sich dann so gesteigert halt, ja, dass es dann eben letztendlich dazu gekommen ist, dass ich also aufgehört habe. Dann bei Sex in Progress habe ich gesagt, okay, ich gehe zur Hilfe.
Das mit dem Sex lasse ich bleiben, das mache ich nicht mehr.
Ich ja auch, ich habe das Alter.
Bin zu alt für Sex in Progress.
Das ist alles relativ, sage ich mal.
Ja. Aber da schwillt dann doch auch der Papa-Stolz, oder? Also ich kann mir das gut vorstellen.
Na, hundertprozentig, ja. Mein Bengel, klar.
Selbstverständlich.
Ja. Und ich habe ja drei Jungs und alle drei Jungs sind musikalisch. Ja, mein Mittlerer zum Beispiel, der ist ein wirklich Top-Rapper. Ja, obwohl das ist ja nur eine Musik, die mir überhaupt nicht liegt.
Ich wollte gerade sagen, ja. da ist aber irgendwie...
Schwarzes Schaf der Familie.
Ja, da war, ich sag immer, das bleibt jetzt aber unter uns. Ne? Ich sage immer, da war ein Tropfen Pische bei.
Ja. Ja,
hey. Das bleibt jetzt auch unter uns.
Ja, natürlich, klar. Selbstverständlich, das bleibt absolut unter uns drei Gebetsschwestern. Sehr schön. Uli, pass auf, du hast heute die Ehre, wir machen ja immer, du kennst ja unseren Podcast, bist einer unserer treuesten Hörer, bist ja auch die Stimme unseres Intros. Von daher weißt du genau, wir haben jede Folge eine Fuck vor, wo wir vier schlechte Dinge raussuchen, weil eben wie jeder andere Podcast eine Top 3 oder eine Top 5 hat, haben wir uns gesagt, komm, wir machen mal ein bisschen was anderes. Und deshalb hast du heute die Ehre, als erster in der langen, langen Geschichte dieses Podcasts
der 31.
mitzumachen bei Fuck Four und darfst tatsächlich auch zwei Dinge nennen, die dich wirklich an dem neuen Album, an Power Up stören. Du fängst an, danach Jan und ich und dann darfst du wieder zum Abschluss.
Ja, was stört mich an Power Up? Lied 1 und 2 stört mich an Power Up. Das sage ich dir ganz ehrlich, es ist absolut Konserve irgendwie. Ja, da ist nichts drin, es geht nur ratter, 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 ratter nach vorne. Wenn man sich die anderen Stücke anhört, da ist dann schon mal ein bisschen mehr Können drin, sage ich mal so. Ja, da sind auch Wechsel drin. Allein der Sprachgesang bei einigen Stücken finde ich mega gut. Aber die ersten beiden, finde ich, die sind einfach nur so runtergerattert.
Das sind Realize, ist jetzt die zweite Single, die ist gestern Abend rausgekommen und Rejection.
Und Rejection, ja.
Genau. Jan, du bist.
Ja, ich muss sagen, ich habe mir den Song rausgesucht, Through the Mists of Time. Und das ist Nummer 4 oder 5, glaube ich. Und ich musste wirklich, als das durchgelaufen ist, ich bin da hingegangen, bin ich irgendwie hier jetzt auf den falschen Knopf gekommen? Ist das AC/DC oder wer hat mir das hier untergejubelt? Oder ist das irgendwo aus dem Internet, so wie es ja manchmal gibt, wo Leute Klicks generieren wollen, New AC/DC-Song und dann hat einfach einer in seinem Keller irgendwie drei Akkorde reingehauen die ganze Zeit und hofft, dass dann die ganzen Trottel wie ich darauf klicken und er am Ende eine Mille Klicks kriegt. Da war ich wirklich, und ich muss aber wirklich sagen, ich habe es jetzt auch noch mehrfach gehört, weil ich immer wieder mich geschüttelt habe, wie so ein Hund, der aus dem Maschsee kommt und mich gefragt habe, was ist das? Also da muss ich wirklich sagen, ich weiß nicht, welcher Dämon die da geritten hat.
Ja, und bei mir, okay, ich bin da bei dir, okay.
Bei mir ist es tatsächlich so, das hätte ich nie gedacht, dass ich das mal sage, weil das eigentlich genau das ist, was mich am wenigsten normalerweise bei Alben interessiert. Du hast ja im Normalfall immer eine Ballade auf jedem Album, sogar AC/DC machen das. Ich würde sagen, in diesem Fall soll es No Man's Land sein, Nummer 9.
Okay.
Finde ich überhaupt nicht geil. Also
da kannst du auch Safe in New York City hören.
Ist einfach, also gibt mir gar nichts, ist weder eine richtige Ballade, noch geht's nach vorne. Meine Oma, immer gern zitiert, hat dazu gesagt, das ist nicht nach ihm und nicht nach ihr.
Ja.
So, du machst den Abschluss unserer Fuck vor, Uli.
Hast du noch was?
Hab ich noch was?
Ja, genau. Hast du noch was du auch furchtbar findest an dem Album?
Naja, ich muss mich dir da anschließen, Jan. Also das Ding, das gibt mir auch nichts, dieses Stück. Ja, und es sind, wenn ich jetzt wirklich ehrlich bin, es sind vielleicht 2, 3, maximal 4 Stücke von den 12, wo ich sage, okay, die sind nicht nur schön, die sind auch machbar.
Ja,
okay. Ja, sonst den Rest würde ich so abtun als, ja, okay, Durchschnitt.
Auch erstaunlich eigentlich, dass sie 12 Songs genommen haben, weil eigentlich ist so eine Standardlänge bei AC/DC 10 Songs.
Ja,
und
das
dass sie jetzt ausgerechnet da 12 nehmen, wo ich wirklich das Gefühl habe,
hätten 8 gereicht.
Genau, es hätten 8, dann hätte man gesagt, da sind 4 gute, zwei so okay und zwei, die muss man mal skippen. Aber also vielleicht kann man auch das als Fuck vor die Länge, einfach zwei Songs zu viel. Mhm.
Deutet auch weiterhin auf das hin, was Uli schon angedeutet hat, dass es eben wirklich noch viel Material zu geben scheint.
Ja, ja. Richtig. So, und da muss ich jetzt mal Per noch ganz kurz was zu Per sagen. Per, ich will dir die Hoffnung nicht nehmen, da kommt noch eins.
Ja.
Ich gehe mal davon aus, da kommt noch eins und das wird so, der Kracher.
Gut. So,
das haut das alles raus.
Zeit. Darauf stoße ich hier an.
Danke, Uli. Dann, ich wollte nämlich auch gerade versuchen, die Kurve zu kriegen. Wir waren sehr kritisch, wollen aber am Ende für unsere Playlist jeder noch eine Empfehlung von neuem Album machen. Also jeder seinen Lieblingssong, den spiele ich sogar noch mal einmal kurz anderen auch.
Okay.
Und auch da gebührt dir als Gast der Anfang. Welchen Song würdest du empfehlen vom neuen Album? Welchen?
Ich würde empfehlen Witch's Bell.
Dann hören wir da kurz mal rein in die Nummer. Ja, das ist absolut darstellbar, das klingt fett nach AC/DC, finde ich auch gut.
Und das ist das Absurde, dass ich das Gefühl habe bei diesem Album, entweder gefällt mir der Refrain oder eben der Teil davor, aber es gibt wenige, wo mir beides gefällt. Welchen ich noch ganz gut finde, welchen habe ich da, hatte ja zwei geschrieben, ich habe gesagt Code Red,
ja,
glaube ich.
Genau.
Den finde ich nämlich auch ziemlich fett.
So, und dann mache ich unser kleines Trio hier vollständig. Wir sind uns alle einig, Shut in the Dark ist eigentlich die beste Nummer. Die haben wir aber schon bei uns auf der Liste drauf. Und Uli und ich fanden beide auch Money Shot ziemlich gut.
Ja, das ist ein Kracher.
So, und dann können wir am Ende auch ganz versöhnlich sein, denn der Kollege Fleming hat gerade auch nochmal ordentlich mit dem Kopf gewackelt.
Und der Fuß hat unterm Tisch mitgewippt.
So, beides. Also, wir haben jetzt schon insgesamt vier, wo wir alle uns drauf einigen können, die wir ganz gut finden. Und vielleicht hören wir die Scheiben noch 37 Mal und am Ende klettert sie im Ranking dann doch nochmal ein bisschen höher. Das war unser kleines Special zu Power Up. Und wir sagen herzlich Danke an die Stimme unseres Intros, Uli Dürkop, von Helfer.
Ich danke euch. Ich danke euch, ihr Lieben.
Wir danken dir, Uli. Bleib uns gewogen.
Und schönen Gruß in die Runde an euch zwei Verrückten.
Vielen Dank. Wir hören und lesen uns in der Community. Uli, mach's gut.
Ja, yeah, danke. Ciao.
Tschüss. Ciao. Und wir sagen auch eine schöne Woche euch. Viel Spaß beim Hören von Power Up. Wir sind ganz gespannt, wie eure Meinung ist.
Genau,
bitte auf jeden Fall mitdiskutieren.
Wie ihr es findet. Ich bin extrem neugierig.
Ja, und nicht mehr ganz so enttäuscht wie am Anfang. Von daher hat das auch nochmal zu was Positivem hier beigetragen. Euch allen, wie gesagt, viel Spaß bei Power Up. Eine schöne Woche. Bis dann.
Tschüss.